Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zeitzeugen sind sowohl für die heutige Geschichtswissenschaft als auch für die Museumspädagogik und das kollektive Gedächtnis ein wichtiger Faktor. Zeitzeugenschaft ist allerdings eine Kategorie, die erst im 20. Jahrhundert eine Rolle spielt, vor allem in der Dokumentation des Holocaust. Aber auch wenn heute über den 30-jährigen Krieg geschrieben wird, dann werden Briefe oder Dokumente von Zeitzeugen berücksichtigt, weil sie Einblick in den Alltag und weil sie letztlich auch wertvolle Hinweise auf Entwicklungen geben. Vielleicht wird man in 100 oder 200 Jahren auch von dem historischen Jahr 2020 sprechen, von der Corona-Krise und den Folgen. Dann könnten Wissenschaftler auf das Corona-Archiv zugreifen, das die Universitäten in Bochum, Hamburg und Gießen gerade anlegen. Ich habe den Zeithistoriker Martin Sabro, Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam, gefragt: Kann man eigentlich im Moment des Geschehens schon Geschichte schreiben?
Ja, natürlich nicht. Das müssten wir dann ein bisschen differenzierter angehen. Das beginnt ja mit der Chronologie oder der Analystik und dann kommen entsprechende Fragen hinzu. Ich würde gerne am Anfang erstmal sagen, dass Historiker nicht die wichtigsten Experten in der Krise sind, was mich zwar ärgert und überrascht, aber es ist einfach so. Wir brauchen für das Entscheidungshandeln eigentlich eher Ethiker, Philosophen, Politologen, aber nicht Historiker. Und wenn wir dann aber nach der historischen Orientierung fragen, so würde ich gern darauf verweisen, dass es zwei Typen dieser historischen Orientierung gibt in meiner Wahrnehmung. Das eine ist die vorausschauende und das andere ist die rückschauende. Vorausschauend ist, wenn wir versuchen, aus historischen Vorläufen Erkenntnisse für die Zukunft abzuleiten. Also wie verhalten sich Gesellschaften oder wie entwickeln sich Epidemien? Gibt es da Vorläuferfälle seit dem Peloponnesischen Krieg und seit der Pest im 14. Jahrhundert oder gibt es das nicht? Das ist dieser Faktor Lehren aus der Geschichte. Dann gibt es aber eine zweite Betrachtungsebene, die ist viel interessanter, das ist die rückschauende. Und die meinen Sie, dass man schon in der Gegenwart anfängt, das Ereignis selbst zu historisieren, dass man versucht, das Geschehen um einen herum überhaupt historisch einzuordnen. Das beginnt eben mit der bloßen Aufstellung der Chronologie. Und das geht dann weiter dazu, dass man bedeutende Ereignisse und Plätze memoriert, eine Art Revocatio, ne? Merkels Rede vom 18. März oder das Kitzloch von Bad Ischgl als der Ursprungsort und Ähnliches. Und dann kommt man weiter, dass man anfängt, Kontinuitätslinien zu stiften oder die Tiefe der Zäsur zu ermessen. Und am Ende geht man dann zu einer historischen Einordnung, auch schon in der Gegenwart über, die sich natürlich immer weiter verschiebt. Und die Zeitgeschichte hat ein Problem, sie kennt keinen Fluchtpunkt. Sie braucht aber einen Fluchtpunkt.
Ja, es ist ja letztendlich vielleicht eine Frage der Distanz auf die Ereignisse. Also die Frage stellt sich ja vielleicht, ob man aus der Distanz einen besseren Überblick hat über das, was wichtig ist und was nicht wichtig ist.
Ja, naja, wobei das immer die Frage ist, was der bessere Überblick ist. Also die Teilhaberschaft ist insoweit durch nichts später zu ersetzen, weil sie mit der Offenheit der Situation operiert. Wir Historiker kommen ja eigentlich in der Regel erst dann ins Gespräch, wenn die Sache selbst abgeschlossen ist, also Vergangenheit ist und wir sie in Geschichte verwandeln. Das ist unsere Operation. In dem Moment, wo wir das am lebenden Leib der Gegenwart tun, haben wir den Vorteil der Unmittelbarkeit und auch einer Offenheit und gleichzeitig den Nachteil, dass wir die Maßstäbe der Einordnung eigentlich nicht kennen. Und deswegen kann man auch nicht sagen, besser oder schlechter, sondern anders. Mit der verfließenden Zeit werden zum Beispiel tiefe Zäsuren oft sehr viel flacher. Ich weiß nicht, Frau Reinhardt, ob Sie noch in Erinnerung haben, wie Sie vielleicht auf das Millennium zugewartet haben, dass das für ein gigantisches Ereignis war. Und im Nachhinein geht man heute drüber hinweg.
Ja. Ich würde ganz gerne auch ein bisschen kritisch drauf gucken, auf den Punkt der Selbsthistorisierung, weil wir jetzt zum Beispiel überall von Corona-Tagebüchern hören, beziehungsweise diese überall lesen können in Zeitungen, teilweise auch im Fernsehen sind sie zu sehen. Das ist ja auch so ein Versuch, sich selbst irgendwie historisch auch Bedeutung zu geben, der eigenen Zeit Bedeutung zu geben. Ist Selbsthistorisierung denn eigentlich ein neues Phänomen oder so, wie es gerade stattfindet?
Nein, es ist natürlich die Idee, dass man den Mantel der Geschichte der Welt zu fassen bekommt, zeichnet die Diaristik, also das Tagebuchschreiben seit jeher aus und bestimmt auch den Charakter von Memoiren, die sich ja von der Autobiografie dadurch unterscheiden, in der Regel jedenfalls, dass sie auf einen besonders wichtigen Aspekt abheben, den man miterlebt hat. Nein, das Gefühl, dass man in historischen Zeiten sich bewegt, ist gerade in der Nationalgeschichte in Europa also ein ganz dominantes Motiv, das besonders in Kriegszeiten eine Rolle spielt und dann bei diesen Momenten, die ich, dass, wenn wir darauf kommen, gerne mit dem Begriff des Ausnahmezustandes fassen möchte. Also etwa das Augusterlebnis 1914 aber auch Tschernobyl, das Kriegsende natürlich, die Schleierentführung. Das sind empfundene Ausnahmezustände, die sich im Nachhinein allerdings auch sehr relativieren können.
Jetzt sind wir ja in Deutschland doch in unserer Identität eigentlich sehr davon bestimmt, dass die Verbrechen des Nationalsozialismus stattgefunden haben. Also, dass es Auschwitz gegeben hat, dass es den Holocaust gegeben hat. Wird die Erfahrung der Pandemie vielleicht den Rechten in die Hände spielen, die ohnehin ja schon immer wieder von einem Schlussstrich sprechen, was die Nazi-Verbrechen angeht?
Nein, das glaube ich nicht. Die demokratische Kultur der Bundesrepublik ist in so starkem Maße auf die Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen und deutschen Zivilisationsbruch von 1933 bis 1945 bezogen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir ein Ereignis haben, das diese Zäsur und ihre Verarbeitung relativiert. Wohl aber gibt es ein anderes Ereignis der jüngeren Zeitgeschichte, dem diese Relativierung jetzt schon widerfährt, und das könnte durch die Pandemie verstärkt werden. Das ist 1989, der endgültige Sieg des liberalen Rechtsstaats, die freiheitliche Revolution in Ostmitteleuropa, ein Ende der bisherigen des Kalten Krieges und der bisherigen Ordnung der Welt in feindliche Lager hervorgerufen hat. Diese Auffassung haben wir in der Zeithistorie in den letzten Jahren stärker verlassen zugunsten einer Betrachtung, die sieht, dass 1989 nicht nur das Ende, sondern auch den Beginn von Problemlagen der Gegenwart darstellt. Und hier kann in der Tat die Pandemie, die Seuche unserer Zeit zu einem neuen Narrativ führen, das einen Fluchtpunkt setzt, so wie 9/11 2001, der 11. September, einen Fluchtpunkt gesetzt hat, auf den sich das zeitgeschichtliche Schreiben zuordnet. Und dann kommen wir in die Frage, wie sich die Pandemie überhaupt in die historischen Prägekräfte unserer Zeit einordnen lässt. Und das lässt sich von diesem Fluchtpunkt, diesem Sehepunkt nicht trennen. Man kann aber verschiedene Entwicklungsströmungen und Spannungsverhältnisse sehen, für die Epidemie wahrscheinlich in Zukunft wie ein Katalysator, wie ein Symbol dastehen wird. Zum Beispiel das Verhältnis von Globalisierung und Deglobalisierung. Die Wiederaufrichtung von Grenzen in Staaten, in Nationen, in Landkreisen, in Bundesstaaten ist ein so gewaltiges Ereignis, dass man hier die Stärke einer Antibewegung zur Globalisierung erkennen kann, die möglicherweise auch von weiterwirkender Kraft ist. Dann die allmähliche Ersetzung des Ost-West-Gegensatzes traditioneller Prägung seit 1945 oder seit 1917 durch einen Nord-Süd-Gegensatz, wie es sich jetzt etwa an der Frage der Corona-Bonds, der Euro-Bonds darstellt. Auf der anderen Seite könnte die Pandemie auch Symbol und Bezugspunkt einer Sichtweise sein, die die Verletzlichkeit moderner Gesellschaften betrifft. Wir sind ja gewöhnt daran, dass sich unsere Entwicklung eigentlich in großer Sicherheit weiter fortschreibt, dass es keine Kriege gibt, dass die Herausforderungen dieser Zeit besiegbar sind. Aber jetzt gibt es eine Herausforderung, von der man nicht weiß, wie stark sie werden wird noch, wann sie endet, ob sie wiederkehrt, wie die spanische Grippe im Herbst 1918. Und sie ist
die
nicht
drei
sichtbar,
Wellen
nicht
hatte.
Fassbar. Ja, wobei die zweite Welle im Herbst 1918 bis zum Frühjahr 1919 dann die furchtbarste war, nachdem die vom Frühjahr 1918 bereits so stark gewesen ist. Dann kann es aber auch sein, und das können wir nicht entscheiden, dass die Pandemie eher Ausdruck dafür ist, dass die sozialen Ungleichheiten in unseren Gesellschaften stärker noch hervortreten als zuvor. Wenn man daran denkt, wie die Todesraten sich nach Schwarz und Nicht-Schwarz in den USA verteilen, könnte man das ebenso sehen wie an der Frage, ob der Mittelstand unserer Zeit in Europa eigentlich überhaupt noch Bestand hat, wenn der Lockdown der Gesellschaften so lange anhält. Mir fallen noch zwei Punkte ein, die da wichtig sind. Das eine ist die Rehabilitierung von Politik als Steuerung. Das Wegfallen eigentlich des morosen Gemurmels die ganze Zeit, wie schlecht die Kanzlerin darstellt, wie schlecht sich Politik verkauft. Überhaupt der
Ja, auch eine Rehabilitierung des Staates vielleicht.
Ja, eine Rehabilitierung, ja. Und zwar des Staates in seinem Augenmaß, in der Prägung von Merkel und Scholz, in dieser pragmatischen Nüchternheit. Es ist ja ganz auffällig und augenfällig, dass die rechtspopulistische Herausforderung stumm bleibt gegenüber dieser Krise oder eigentlich nur mitgehen kann, an wenigen herumkritisiert, aber ihren Schwung, ihren Eindruck, man könne die Politik jagen, Alexander Gauland, vollkommen verloren hat.
Ja, das, was der Rechten einfällt oder was der AfD einfällt, ist, kostenlose Parkplätze zur Verfügung zu stellen in den großen Städten. Mehr hat man
ja
nicht gehört.
Genau. Und dann ist vielleicht das Stärkste, was sich aber auch erst im Nachhinein zeigen wird, und deswegen ist die Zeithistorie im Moment so hilflos wie jeder Tagebuchschreiber oder nicht viel weiter, ist möglicherweise diese Pandemie der Paradigmenwechsel von der sozial-physischen zur virtuellen Vergemeinschaftung. ist es so, dass möglicherweise die Aufhebung, die faktische Aufhebung des Demonstrations- und Versammlungsrechts, die wir hinnehmen, gar nicht mehr das Skandalon unserer Zeit, weil wir längst gelernt haben, dass die Demonstration viel schwächer ist als der Shitstorm. Will heißen, vielleicht ist die Pandemie einmal Ausdruck des Umschlagpunktes von der traditionellen Moderne in die digitale Moderne.
Sagt der Zeithistoriker Martin Sabro zur historischen Dimension der Corona-Pandemie.